Der Herr ist auferstanden. Gut, kurzer Check, ihr habt es geschafft, ihr seid alle wach und da, an diesem Ostersonntag. Ich glaube, dass heute der beste Sonntag im ganzen Jahr ist. Glaubt es noch jemand? Ja, ein paar. Sehr cool. Weil ich glaube, dass Ostern das entscheidende Event in der ganzen Menschheitsgeschichte ist, dass es keinen besseren Anlass gibt, als das zu feiern. Und immer wieder denke ich, vor allen Dingen in der Adventszeit, ey, Weihnachten ist wie so Kindergeburtstag, wenn wir an Ostern denken. So und jedes Jahr an Weihnachten denke ich mir wieder, wie soll ich Jesus in der Krippe erklären, ohne irgendwie Ostern damit reinzubringen? Und ich freue mich immer, wenn Ostern ist. Weil dann können wir kurz über Weihnachten reden und dann über Ostern. Ich bin begeistert von Ostern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, euren schwäbischen Gesichtern kann man das ja immer nicht so ganz ablesen. So, ob da eine Freude ist, eine Begeisterung oder einfach nur ein, ja, ist halt wieder Ostern und jetzt sitzen wir es ab und irgendwie, vielleicht bist du hier, weil Mama gesagt hat, wir gehen heute in den Gottesdienst und das gehört sich so. Aber ich glaube, dass wir jedes Jahr, und ich sage das bei jedem unserer Festtage, wir treffen verändert auf dieses Ostern wie vor einem Jahr. Da ist was passiert, 365 Tage mit Guten, mit Schwierigen, mit Beidem. Du bist ein anderer Mensch wie letztes Jahr und darfst neu auf dieses Osterfest treffen. Auf das echte Ostern. Okay, nur damit wir das klarstellen. Nicht die pastellfarbene Deko, ja? Nicht die quietschbunten Eier und auch nicht dieser doofe Hase, der eigentlich in die Röhre gehört. Sondern auf das echte Ostern. Und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Den Rest, der ist auch okay, ja? Aber ich glaube, Ostern ist der Anfang vom Ende der Schreckensherrschaft auf dieser Welt. Der Anfang vom Ende von Tod, von Krankheit, von Leid, von all den Dingen, die uns manchmal so gehörig auf die Nerven gehen. Und deswegen feiern wir Ostern. Lasst uns kurz einen Recap machen, damit wir so alle auf der gleichen Ebene heute einsteigen. So, was bisher geschah. Ja, und dann steigen wir in Ostersonntag ein, okay? Ich habe schon erwähnt, Weihnachten, Jesus, der Sohn Gottes, er beschließt, er wird Mensch, er lässt sich darauf ein, als kleiner Fötus abhängig auf diese Welt zu kommen und er wird geboren. Dann gibt es das, ich nenne es jetzt einfach mal das Intermezzo, ja, 30 Jahre passiert irgendwie relativ wenig, Jesus wird Zimmermann, das ist ein richtiger kerniger Handwerker, Bauzimmermann, da ging es bestimmt derbe zu und mit 30 beginnt er seinen Auftrag auszuführen. Er ist gekommen mit einem Auftrag, den Menschen die Liebe des Vaters zu verkünden und das anbrechende Reich Gottes. Und so zieht er los als Wanderprediger und macht genau das. Er sammelt jede Menge Anhänger und auch jede Menge Feinde, denen das nicht passt, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann, wir haben es vor 2 Tagen gefeiert, ihr wolltet ja nicht so ganz mitmachen mit dem Karfreitagsfeeling, gell? So, ich hatte nach dem letzten Lied das Gefühl, wir könnten direkt Ostersonntag weiterfeiern. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig, aber am Karfreitag haben wir daran gedacht, dass Jesus gekreuzigt wurde. Dass er trotz öffentlich bezeugter Unschuld von den Juden verraten, durch die römische Besatzungsmacht an diesem Folterinstrument des römischen Kreuzes hingerichtet wurde. Dramatisch sind die Umstände. Er stirbt, er wird begraben. Gestern, Karsamstag, vielleicht einer der traurigsten Tage in der Geschichte, wenn du das Ende nicht kennst. So, Jesus ist tot. Für seine Jünger war die Welt am Ende dieser, auf den sie alle Hoffnung gesetzt haben, lag im Grab. Wie sollte es weitergehen? Der Einzige, der wahrhaft unschuldig war, er ist tot. Der Einzige, der Hoffnung hatte, dass Gewalt, Krankheit, Tod irgendwann ein Ende haben könnten, er war dahin. Und die Nachfolger, die Ersten, sie haben sich schon zerstreut, der Rest blieb noch zusammen, hatte irgendwie, ja, musste gemeinsam trauern. Und dann kommt dieser Sonntag. Dann kommt Ostersonntag und alles ändert sich dramatisch. Und ganz ehrlich, ich bin mega froh, dass wir Augenzeugenberichte haben. Weil wenn du Ostern mal so rational durchdenkst, das ist so unglaubwürdig, das ist so verrückt, dass es gut ist, dass Menschen da waren, die es gesehen haben und gesagt haben, wir müssen das aufschreiben. Wir bezeugen das mit unserem Leben. Und das wollen wir uns heute ein bisschen angucken. Und zwar aus dem Augenzeugenbericht von Johannes. Johannes war einer der ganz, ganz engen Freunde von Jesus und er hat von diesem Morgen geschrieben, von dem, was sie da als Gruppe erlebt haben. Und da lesen wir Folgendes. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, ja, es waren Felsengräber, nicht so wie bei uns, sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Und nochmal zur Erinnerung, viele werden es wissen. Es ist falsch und es fühlt sich jetzt auch falsch an, wenn ich das sage, aber damals war es so, die Aussage einer Frau hat nichts gegolten. Frauen konnten Verbrechen, ja, nebendran stehen, das hat vor Gericht nicht gezählt. Was macht Gott? Wen schickt er als erstes zum Grab? Maria. Wie verrückt ist das? Und immer wieder komme ich zu diesem Punkt und denke mir, Mann, hätten die Jünger einen Mythos Ostern bauen wollen? Irgendwie eine Legende, damit ihre Hoffnung nicht ganz umsonst war und sie sich nicht schämen müssen, dass dieser Jesus jetzt halt doch nicht war, wer er gesagt hat. Dann hätten sie keine Frau als erstes an das Grab geschickt. Aber Gott macht es. Und Maria steht an diesem Grab, der Stein war weggerollt. Ihre Reaktion? Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, ja, Johannes, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. So, die meisten von uns, ich glaube, wir haben hoffentlich soweit in den Ostergottesdienst verstanden, dass Jesus lebt und nicht mehr in diesem Grab liegt. Aber Maria wusste das nicht. Und Simon Petrus und Johannes auch nicht. Was für ein Vorrecht, von hinten auf die Geschichte gucken zu dürfen, oder? Sie haben sie durchleben müssen. Für sie war das nicht eindeutig. Und ich weiß nicht, was in ihren Köpfen los war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich angeguckt haben und gefragt haben, was zum Henker ist jetzt los? Wer hat die Leiche von Jesus geklaut? Was für ein Psycho war das? Und dann geht's los. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, Achtung, aufpassen, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Schön, oder? Oh, ich liebe die Bibel, weil sie ehrlich ist, weil sie eben niemand erfunden hat. Und so ein bisschen Männerrivalität muss ab und zu sein, gell? Ah, ist gut, oder? Ich finde es so witzig. Petrus, er war das Großmaul in der Gruppe, der immer gleich eine Antwort hatte. Und hier drückt ihm Johannes für alle Zeiten so ein bisschen einen rein, so, du lahme Ente. War es halt nicht schnell genug. Gut, und was finden Sie vor? Ja, Johannes, er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus kam jedoch, der inzwischen auch angekommen war, die lahme Ente, ja, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. So, Petrus, die lahme Ente, ist vielleicht in diesem Moment der Mutigere, ja, oder vielleicht waren ihm auch alle Reinheitsgebote rund um, ja, jüdische Vorschriften, Gräber und Tote. Das war ein bisschen heikel, vielleicht war es ihm in dem Moment einfach egal. Er wollte wissen, was ist mit seinem Herrn und Meister Jesus passiert, und er stürmt in dieses Grab. Was wird er sich in dem Moment wohl gedacht haben? Ich meine, du kommst da rein. Wir wissen aus den anderen Berichten, da war mal eine römische Wache davor gestanden, das Grab war versiegelt, da war eine Riesenangst, dass der Leichnam geklaut wurde. Der einzige Hauptverdächtige hat ihn aber nicht geklaut und steht in diesem Grab drinne. Es ist leer und dann liegen da die Tücher noch rum, in die Jesus eingewickelt war. Mein erster Gedanke wäre gewesen, welcher Psycho klaut bitte eine Leiche und zieht die dann noch am Grab aus und nimmt die nackig mit? Also sorry, oder? Müssen wir mal so lesen. Ich meine, was für... Stellt euch mal vor, ihr wisst nicht, dass Jesus lebt. Und ihr findet das so. Zumindest wäre mir das durch den Kopf gegangen. Vielleicht muss ich in Therapie. Aber das war, was mir durch den Kopf ging. Lesen wir das nochmal. Was sieht er? Und er sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt oder zusammengefaltet, kann man auch übersetzen, an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden, bei diesem langen, mit dem Jesus sein Körper eingewickelt war. So, und wir wissen, dass Jesus nicht geklaut wurde. Was also ist passiert? Habt ihr euch das mal vorgestellt? So, keine Ahnung, wir wissen es ja nicht ganz genau. Aber irgendwo kommt der Moment, an dem Gott, der Vater, seinen Sohn von den Toten zurückholt. Ja, so wie früher bei dem Jugendgruppenspiel mit Klopapier einwickeln. Ja, irgendwie mal das ganze Zeug loswerden. Das macht er, lässt es fallen. Natürlich, Mann, ich habe den Tod besiegt. Ich gehe da jetzt raus und die Geschichte geht weiter. Aber Jesus nimmt sich für einen Punkt Zeit. Und ich habe das 30 Jahre lang gelesen, gehört und ich habe mir da nie groß Gedanken gemacht. Aber wenn ich eins gelernt habe als Theologe, ist, dass in Gottes Wort eigentlich alles eine Bedeutung hat. Dass alles irgendwie ein Puzzlestück ist und manchmal einfach nur nette Hinweise, so wie das Petrus eine lahme Ente ist. Und manchmal hat es auch mehr zu sagen. Warum also ist es wichtig, dass Johannes einen kompletten Vers benutzt, um uns zu erzählen, dass das Tuch, das über den Kopf gelegt war, zusammengefaltet, zusammengerollt, an einer anderen Stelle lag, wie der Rest? Habt ihr euch das mal überlegt? Ich bin tatsächlich erst dieses Jahr drüber gestolpert und die Erklärung, die ich gefunden habe, war, dass es wohl damals so war, wenn der Hausherr gegessen hat. Also ja, Gesellschaft, da gab es Diener und Herren, und wenn der am Tisch saß und gegessen hatte und so seine Serviette hatte, seine Stoffserviette, ja, ein bisschen edler, die war zusammengerollt oder zusammengefaltet. und sich damit den Mund abgeputzt hat und es aber wieder zusammengefaltet hingelegt hat, dann war das für den Diener, der irgendwo stand und gewartet hat, dass er abräumen darf oder so, das Zeichen, ich bin noch nicht fertig. Und selbst wenn der Hausherr aufgestanden ist, dann war es wohl Tradition, um irgendwas zu erledigen, dass nicht abgeräumt wurde, wenn dieses Ding da noch zusammengefaltet ordentlich lag und es nicht auseinandergeschüttelt war und hin, damit nonverbal kommuniziert war, ich bin fertig. Und so ist in diesem Moment für Johannes klar, dass dieses Tuch da liegt. Nicht zusammen mit dem Rest, separat, ordentlich, dass Jesus noch nicht fertig ist. Allein dieses kleine Tuch an Ostern kommuniziert, ich komme wieder. Ich bin noch nicht fertig. Dieses Tuch, lieber Johannes, lieber Petrus, liebe Maria und alle, die ihr in das Grab geguckt habt, sagt euch, ich bin noch nicht fertig. Und scheinbar löst es genau das auch bei Johannes aus, wenn wir weiterlesen. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. In dieser Kombination aus leerem Grab, diesem Tuch, allem, was passiert war, kommt Johannes zu dem Schluss, okay, wir wurden nicht von irgendeinem Phishing-Unternehmen hier abgezogen. Dieser Jesus ist, was er sagt. Nach der Schrift, ist dann seine Reflexion nachher, als er sein Evangelium schreibt, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden sie damals noch nicht. Dabei hatte Gott schon von Anfang an in seiner Bibliothek Hinweise eingestreut, dass es genau so kommen wird. Ich weiß nicht, ob du mal den Mut hattest, das in Angriff zu nehmen, deine Bibel von Deckel zu lesen. So, ja, da gibt es verschiedene Systeme und verschiedene Zeiträume, wie man das machen kann. Aber wenn du das machst und darauf achtest, dann wirst du das finden. Dass Gott jemanden verspricht, der kommen wird und der das Leben ist. Der den Tod besiegt, der Einzug gehalten hat. Weil wir müssen uns im Klaren sein. Ich glaube, sind wir oft nicht, weil wir so in unserem Denken und in dieser Welt drin sind. Tod war keine Idee Gottes für den Anfang der Menschheit. Ist euch das bewusst? Im Paradies, als Gott diese Welt geschaffen hat und die zwei ersten Menschen, Adam und Eva, reingesetzt hat, da gab es keinen Tod. Das war nicht vorgesehen. Alle haben sich von Pflanzen ernährt. Ja, fertig. Da gab es keinen Streit zwischen Vegetariern und ob man heute den Hasen isst oder den falschen Hasen isst. Ja, das gab es nicht. Es war nicht vorgesehen. Aber schon, wir wissen das, vielleicht aus dem Rallye-Unterricht oder von der eigenen Bibellese, Kinderstunde, ganz am Anfang, die ersten beiden Menschen, sie rebellieren gegen Gott. Sie wollen gerne selber Gott sein, selber sagen, was richtig und falsch ist. Und Gott entfernt sie aus Liebe und Selbstschutz aus dem Paradies. Er steckt sie raus und sagt, hey, wir müssen diesen Zustand, können wir jetzt nicht konservieren. Und er verspricht ihnen etwas in dem Moment, wo er sie rausnimmt. Ganz am Anfang, drittes Kapitel der Bibel. Ich stelle Feindschaft zwischen dich, dem Teufel, der Tod, die Schlange und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Für alle, die theologisch interessiert sind, das heißt das Proto-Evangelium. Das Proto-Evangelium. Es ist noch nicht klar, wie geht das? Kommt Jesus? Gott wird selber Mensch? Alles noch nicht klar, aber Gott gibt das Versprechen. Hey, ihr habt gegen mich rebelliert, die Folge ist Tod, aber es wird jemand kommen und er wird das klären. Und genauso kam es doch dann auch. Der Nachkomme der Frau hat dem Tod den Kopf zertreten. Jesus hat den Tod an Ostern besiegt. Und wie? Er musste durch den Tod am Kreuz. Und wahrscheinlich stimmen die meisten unserer Kreuzesnagelbilder, Aufnahmen nicht so oder Gemälde nicht so ganz. Die Römer haben eher die Füße rechts und links vom Kreuz und dann da den Nagel durchgejagt, also tatsächlich durch die Ferse. Und so hat Gott schon ganz am Anfang versprochen, als der Mensch gegen ihn rebelliert hat, ich werde jemanden senden und er wird das wieder umdrehen. Und Jesus selber hat es seinen Jüngern immer wieder gesagt, aber dieses theoretische Wissen, und so geht es uns doch auch oft, wir haben vielleicht die richtige Theologie, die richtigen Gedanken im Kopf, aber es zu erleben, Jesus zu erleben, die Situation zu erleben, das anzuwenden, ist nochmal was anderes. Aber Jesus möchte uns begegnen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist die Einladung Gottes an dich, ihm zu begegnen. Nicht einer metaphorisch verstandenen Auferstehungshoffnung und dass das Leben schon irgendwie seinen Sinn hat und besser werden kann vielleicht, sondern es ist die Einladung des gekreuzigten Sohnes Gottes an dich und mich, jeden Tag neu mit unserem Schöpfer Gott in Beziehung zu kommen. Ostersonntag ist die Erfüllung dessen, was Jesus gesagt hat, was sein Auftrag ist. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott will nicht nur, dass du hier 60, 70, 80 Jahre ein moralisch anständiges Leben lebst und sagen kannst, ja, mein Nachbar, der war viel schlimmer als ich so. Gott wird das nachher schon irgendwie austarieren, hoffentlich. Wenn es nicht wahr wäre, wenn es diesen Gott nicht geben würde, dann wäre es völlig egal, wie wir leben. Dann könnten wir machen, was wir wollen. Dann können wir die Ellenbogen auspacken. Hauptsache, ich komme durch und ich habe möglichst viel, weil in wann auch immer ist dann Schluss. Aber Gott verspricht uns, dass es mehr gibt. Ostern verspricht uns, dass es da ein Leben nach dem Tod gibt. Dass es die Hoffnung gibt, dass Tote auferstehen können. Dass Jesus nicht nur alle unsere Schuld getragen hat, sondern auch unseren Endgegner besiegt hat. Und Paulus führt das einmal aus. Paulus, so der leidenschaftliche Kirchengründer und Theologe vom ersten Jahrhundert, der ersten Generation von Christen, er schreibt an die Kirche in Korinth. Und wenn du es mitlesen willst, darfst du an der Stelle deine Bibel selber aufmachen. Das ist die Stelle aus 1. Korinther 15. Ich werde es uns so lesen. Er nimmt die Christen da an der Mangel. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Kennst du vielleicht? Ja, Jesus ist nicht wirklich auferstanden. Die hatten irgendwie Hallos. Die waren alle so im Trauermodus, dass sie dachten, dass... Wie auch immer, es gibt so abstruse Erklärungen. Eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Und dann lässt Paulus sich auf das Spielchen ein. Ab Vers 13. Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir euch das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Dann sind wir Idioten, aber ihr auch. Wir sind alle dumm, weil wir etwas glauben, das nicht sein kann. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, dann hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und deswegen ist Ostern so wichtig, weil Jesus seine Göttlichkeit unter Beweis stellt. Weil Jesus das verifiziert, was er vorher gesagt hat. Und zu dem Schluss kommt Paulus dann in Vers 20. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, die Sicherheit, die Garantie, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Hey, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ihn als, letzte Woche haben wir darüber geredet, Jesus als König deines Lebens annimmst, wenn du ihm vertraust, wenn du glaubst, dass er wirklich lebt und du ihm begegnet bist oder begegnest, dann gibt es eine Hoffnung, dann gibt es eine Garantie, dass egal wie dein Leben läuft, egal wann du gehen musst, ob es nachher der LKW ist, der dich nicht sieht, oder du in 80 Jahren im Pflegeheim friedlich einschläfst, dann gibt es eine Garantie, dass es einen danach gibt und du weißt, wie es ist. Da wartet Jesus auf dich, als Erster, der den Tod besiegt hat. Jesus selbst hat es über sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Man könnte es auch ein bisschen flapsig andersrum aufziehen und sagen, hey, wenn einer vorher sagt, dass er gefoltert wird, dass er am Kreuz stirbt und dass er nach 3 Tagen wieder aufersteht und es genau so abzieht, dann können wir ihm alles glauben, oder? Ich meine, da gibt es keinen Grund, diesem Mann nicht zu vertrauen. Und wir finden jede Menge Dokumente, jede Menge Geschichten, jede Menge Augenzeugen, die genau das untermauern. Und er macht uns dieses Angebot und sagt, hey, ich lade dich ein. Diese Auferstehung, dieses neue Leben, dieses ewige Leben, es kann deins sein, wenn du mit mir in Beziehung kommst. Das kostet uns alles. Wir können Jesus nicht wie so eine App, ich habe lauter Apps, die ausgelagert werden, weil ich sie zu selten benutze. Kennt ihr das? Das ist so ein blödes Wolkensymbol und du musst erstmal warten, bis wieder runtergeladen ist. So können wir mit Jesus nicht umgehen. Ostern und Weihnachten halt in die Kirche gehen, ein gutes Leben leben und das wird schon reichen. Wenn Jesus der ist, der gesagt hat, der ist, dann ist er der Sohn Gottes und der König aller Dinge. Und dann gibt es nur eine angemessene Reaktion, ihm unser Leben anzuvertrauen. Ostern unterscheidet Jesus von allen anderen religiösen Führungspersonen dieser Welt. Es untermauert seinen exklusiven Anspruch, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wissenschaftlich ist es unbestritten, dass dieser Jesus gelebt hat. Es ist unbestritten, dass er von den Römern gekreuzigt wurde. Aber wo die Meinungen auseinandergehen, ist das, was sich halt mit moderner Wissenschaft so schlecht beweisen lässt, dass dieser Jesus lebt. Paulus hat uns die Argumentation aufgemacht, warum es sein muss, dass er lebt, weil ansonsten alles für die Katz ist. Und er macht, in ein paar Versen davor, machte die Argumentation auch noch auf mit den Augenzeugen. Vielleicht kennst du sie. Als der Auferstandene hat Jesus sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Paulus steht hin und sagt öffentlich, hey, ich bin nicht der Einzige. Ich habe nicht zu viel geraucht und dann irgendwas gesehen und verkaufe euch das jetzt. Wir haben uns nicht verschworen als kleine Elfergruppe plus Paulus dazu irgendwie und versuchen jetzt die Lüge zu verkaufen, damit unser Leben nicht 3 Jahre lang für die Katz war, als wir diesem Jesus nachgefolgt sind. Sondern es gibt mehr als 500 Augenzeugen und die meisten davon leben noch. Wenn du mir nicht glaubst, dann geh zu denen. Das war nachweisbar. Und diese Begegnung, sie haben die Nachfolger von Jesus radikal verändert. Die Kirchengeschichte hat festgehalten, wie die engsten Nachfolger von Jesus sogar ihr Leben hingegeben haben. Paulus, er war römischer Bürger, deswegen durfte er nicht gekreuzigt werden. Er wurde unter Kaiser Nero geköpft, enthauptet. Er hat bis zum Schluss nicht widerrufen, dass das, was ihm widerfahren ist, was er gesehen hat, was er erlebt hat, dass es wahr ist. Petrus, ihr erinnert euch, die lahme Ente, ja? Er war kein römischer Bürger, er wurde gekreuzigt. Und bevor er gekreuzigt wurde, hat er gesagt, ich bin nicht würdig zu sterben wie mein Herr und König. Bitte kreuzigt mich kopfüber. Und so ist er gestorben. Wir haben vorhin für die gebetet, die bis heute 360 Millionen verfolgte Christen auf diesem Planeten. Es gibt heute mehr verfolgte Christen als jemals zuvor, die bereit sind für diesen Jesus Repressalien zu erleiden. Und bis heute, wenn du in die richtigen Länder guckst, sterben Menschen nur, weil sie diesem Jesus, diesem Leben, diesem Auferstandenen begegnet sind. Über 300 Jahre lang war die jüdische Sekte der Christen eine verfolgte Minderheit. Aber es hat sich ausgebreitet, schneller als man gucken konnte. Jesus lädt uns ein und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch dich, durch mich. Und genau das feiern wir an Ostern. Und deswegen glaube ich, dass Ostern der beste Sonntag im ganzen Jahr ist. Dass Ostern die beste Botschaft ist. Ja, wir können uns drüber streiten, Offenbarung und was der 7-armige Leuchter Israels bedeutet und keine Ahnung was. Aber in einem Punkt müssen wir uns einig werden. Dass Jesus Christus der auferstandene Sohn Gottes ist und dass das das Entscheidende ist in unserem Glauben. Wenn wir das über Bord kippen, dann können wir auch einpacken. Ja, dann können wir nur noch Kaffee trinken. Ist auch nett. Aber es endet, wenn wir ins Gras beißen. Aber Jesus lädt dich heute Morgen ein, an diesem Ostersonntag. Bei mir ist Leben. Durch mich kommst du zum Vater. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen und ich habe für dich den Tod besiegt. Du brauchst keine Angst mehr haben in diesem Leben, egal was dir dein Beruf antut, deine Familie, du selber, dein Körper, völlig egal. Da wartet eine größere Hoffnung auf dich. Amen. Hey, lasst uns aufstehen und lasst uns das feiern. Viele von uns sind diesen Schritt schon gegangen. Viele von euch können dieses Amen sagen. Lasst uns die Osterfreude auspacken. Ja, ihr Schwaben, schmeißt euren Dieselmotor an. Lasst ihn warm laufen. Und lasst uns den Herrn preisen. Amen.